palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Yippie-hi-yo. Ich hoffe, ihr habt einen guten Wochenstart. Hier ist das Ende der Woche sozusagen bei Aufnahme. Fast wäre es noch Mitternacht gewesen. Marzolini hat dann doch noch Erbarmen mit uns gehabt. Wir, das ist zum einen ich, hallo Mario, genau so heiße ich. Und am anderen Ende der Leitung, mir gegenüber, Mario Soike. Wir zeichnen auf am Sonntagabend direkt nach dem Derby d'Italia, damit ihr was zum Wochenstart zu hören bekommt. Denn anders als sonst ist Marius an diesem Montag verhindert, denn er ist bei einem Seminar. Hallo erstmal.
Grüße nach München.
Das mit dem Seminar ist richtig, oder?
Das ist korrekt. Und ich bin mal gespannt, wie ich morgen aus dem Bett komme. Also davor noch aufzuzeichnen, das wäre auf jeden Fall hart geworden. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Barella, glaube ich, auch gerade irgendwie.
Ausgelaugt, aber Barella hat die Frische zurück, zumindest in dem Spiel so ein bisschen, hatte ich das Gefühl.
Teilweise, auf jeden Fall.
Kommen wir direkt gleich auch noch drauf zu sprechen. Klar, natürlich Juve-Inter, großes Thema. Außerdem kümmern wir uns ein bisschen um Atalanta gegen Napoli und liefern die versprochene Squadra Eterna, die ihr alle nicht geliefert habt. Das muss man auch mal tatsächlich an der Stelle sagen.
Bezeichnend,
so. Kurze Frage noch zu dem Seminar. Fährst du da öffentlich?
Ja.
Okay, weißt du, wo du aussteigen musst?
Ich habe es mir noch mal angeguckt heute, ja.
Dann ist gut. Ja, es war der 31. Spieltag, der noch nicht zu Ende gegangen ist. Wir zeichnen auch auf, dass es jetzt mal tatsächlich, glaube ich, schon eine Weile nicht mehr passiert, dass zwei Montagsspiele sind. Das kommt, glaube ich, in den nächsten Wochen häufiger vor. Und das ist auch so, dass der amtierende Tabellenführer auch montags spielt, Milan, aber weil wir ja montags liefern wollen, nehmen wir darauf keine Rücksicht. Also das könnt ihr schon mal getrost ausklammern. Milan hat noch nicht gespielt. Und
kann man aber auch mit dir erleben, ne?
Das ist richtig. Das ist richtig. Milan gegen Bologna, da dürft ihr dann meiner Stimme lauschen, wenn ihr denn mögt. Und gar nicht mal so unwichtig, das andere Montagsspiel ist dann Hellas gegen Genoa. Mal sehen, ob Blesin ungeschlagen bleibt. Ja. Nicht mehr ungeschlagen, nach 16 Spielen ist Juve. Und wie angekündigt, starten wir doch damit rein. Nach, ich glaube, nur ein Sieg aus den letzten 10 davor, Inter mal wieder gewonnen. Gibt es irgendeinen Punkt, einen Aspekt aus diesem Derby d'Italia, Marius, wo du sagen würdest, Inter hat sich diesen Sieg verdient?
Sie waren abgezockt, würde man jetzt wahrscheinlich ihnen zugutehalten.
Ja.
Und also Skriniar hat den sich verdient, den Sieg.
Das ist richtig. Und Barella gerade angesprochen, Brozovic, ja. Klar, war auch wieder wichtig, das hat man auch gemerkt, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Barella, das haben wir auch öfter angesprochen, glaube ich, das ist einer, der eben auch seine Frische braucht, hat heute wieder, finde ich, ziemlich dynamisch gewirkt. Aber ansonsten, es war super viel Kampf. Also es war, ich finde, geiles, intensives Spiel tatsächlich. Mhm. Klar, waren auch so viele Schädel aneinander geballert wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, über Thema Kopfverletzung müssen wir da nicht aufmachen. Locatelli erst hat sie ihm am Kopf erwischt und ich glaube dann am Sprunggelenk. Tränenreicher Abschied da dann noch vor der Pause. Mhm. Musste verletzt runter. Auch eine bittere Nummer auf jeden Fall für Allegri. Aber ja, weil ich gerade so ketzerisch gefragt habe. Also ich fand, Juve war das klar bessere Team. Nur irgendwie ist auch zum Beispiel ein bisschen was von der Vlahovic-Magic vorbei.
Ja, ich habe mir vorher so Gedanken darüber gemacht, das ist, also natürlich Champions League war auch schon und so, aber das war eigentlich jetzt so das erste Spiel für ihn im Juve-Trikot. So das erste richtige Spitzenspiel gegen eine Weltklasse-Verteidigung. Und da war ich gespannt, wie er sich macht. Und er hatte ja auch zwei, drei ganz, ganz vernünftige Situationen auf jeden Fall. Aber das letzte Quäntchen hat dann halt irgendwie gefehlt, so.
Das eine macht er auch super, wie er sich aufdreht, ihn dann auf dem schwachen Rechten hat. Und da fehlt ja natürlich echt nicht viel. Was mir ein bisschen aufgefallen ist in diesem Spiel, was mir ein bisschen auch übel aufgestoßen ist tatsächlich, ich fand, er ist extrem viel gefallen in Luftduellen. Mhm. Sehr viel ist Masolini auch gar nicht drauf eingegangen, der Schiedsrichter. Da fand ich ihn irgendwie, da denke ich, bleib doch auch mal stehen, weil dann gibst du auch, glaube ich, den Abwehrspielern so das Gefühl, ja, Junge, mit dir mache ich heute, was ich will, dich schiebe ich durch die Gegend. Und er hat sich auch so ein bisschen durch die Gegend schieben lassen.
Das stimmt. Also diese, Carsten Fuß hat das ja, glaube ich, auch im Live-Kommentar gesagt, dass diese sehr körperbetonte Manndeckung von Skriniar ihm nicht so wirklich gelegen gekommen ist. Also da hat, das war ja sicherlich dann auch von vornherein so einstudiert von Inter. Das war von so Richtung Matchplan auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Wobei man ja gerade eigentlich meinen müsste, dass ihm das schon gelegen kommt, weil er hat ja die Voraussetzung, da dagegen zu halten. Und wie oft haben wir auch irgendwie drüber geredet, als die ersten Transfergerüchte aufkamen, dass das auch zum Beispiel einer für England wäre oder so. Also das fand
das
ich
stimmt, halt ein
bisschen schwach. Lass uns vielleicht kurz, auch wenn es um verdient, unverdient geht, um die, sagen wir dann im Endeffekt, spielentscheidende Szene irgendwie uns mal kurz anschauen. Der Elfmeter. Es ist ja tatsächlich schade, finde ich, dass so ein Spiel durch einen Strafstoß entschieden wird. Mhm. Hast du die Entscheidung gesehen?
Kann man geben.
Ja. Ich finde halt,
also klar, er hat eine lockere Linie gehabt, aber also Morata steigt ja Dumfries schon klar auf den Fuß. Ich finde auch nicht, dass es eine 100% Entscheidung ist, aber ich finde auch nicht, dass man sagen kann, das war auf jeden Fall keiner.
Ja, das ist es halt. Also ich meine, ohne VAR wäre, glaube ich, auch jeder irgendwie, da hätte man zwar irgendwie so ein bisschen drüber diskutiert im Nachhinein, aber hätte dann auch irgendwie gesagt, dadurch, dass er so komisch dann fällt und nicht nach vorne fällt und das Bein so hochreißt, aus der Realgeschwindigkeit war ich da voll beim Schiedsrichter, dass ich dann auch sage, jo, nee, lass das laufen. Andererseits steckst du ja auch nicht in ihm drin und vor allem nicht in seinem Fuß. Und jeder, der schon mal irgendwie, glaube ich, einen Stollenschuh auf die Zehen getreten bekommen hat, weiß, dass das sehr wehtun kann. Und dann kann natürlich dieses Hochreißen des Beines auch darauf zurückzuführen sein.
Eben.
Es ist tatsächlich super unclever von Morata, da so einzusteigen. In jedem Fall. Und dann, wenn du den VAR hast, da bin ich auch bei dir, wenn du das dann so siehst, dass er ihm da eben auf den Fuß steigt, dann musst du ihn fast geben. Andererseits könntest du natürlich echt auch aus Juve-Sicht so argumentieren, auch wenn ich da sage, dass es niemals reicht, genau wie es Carsten und Christian gerade auch gesagt haben, ja, kurz vor Schluss, der Wischer durch De Lichts Gesicht ist natürlich auch wirklich, der berührt den ja nur leicht und der macht da mega viel draus. Ja. Aber du könntest natürlich auch argumentieren, jo, er trifft ihn halt mit dem ausgestreckten Arm im Gesicht.
Es gibt sicherlich Schiedsrichter, die so einen Elfmeter schon mal gegeben haben.
Ja, aber
wäre jetzt für mich auch keiner gewesen. Also ja. Auch vorher, das Halten an Vlahovic, die letzten paar Minuten waren ja sehr aufregend im Interstrafraum. Ja. Sehe ich auch nicht.
Null. Und das ist genau eben auch so eine Situation, wo ich mir dann eigentlich wünsche, dass er dann stehen bleibt und er ist ja auch besser zum Ball postiert und vielleicht da irgendwie dann versucht, da noch was draus zu machen.
Ja.
Nichtsdestotrotz hatten sie ja Möglichkeiten, aber dann, weil wir beim Elfmeter sind, dann noch auf die Ausführung. Erster Versuch von Calhanoglu, super schwach.
Blamabel. Also da hätte er auch Lautaro dann das schießen lassen können, aber der hat es wahrscheinlich genauso gemacht.
Und muss fast sagen, hätte ihn dann Chesney in der Situation, was ja fast möglich gewesen wäre, ihn dann auch noch festgehalten, den Ball, dann hätte es nicht die Wiederholung gegeben. So ist es dann tatsächlich. De Ligt läuft halt viel zu früh rein.
Und greift dann ein, ne?
Genau.
Das ist dann der entscheidende Punkt gewesen.
Genau, oder? Und greift dann, ist dann da eben auch noch zur Stelle. Er hatte ja dann, glaube ich, faul entschieden von Calhanoglu an Danilo. Deswegen hat er ja den Ball, der dann ja sogar noch reingegangen ist, erst nicht zählen lassen. Aber dadurch, dass eben De Ligt deutlich zu früh drin war und dann auch direkt den Ball nähe, ist es auch korrekt, ihn dann zu wiederholen. Und da den zweiten, ich saß auf der Couch und habe mir gedacht, der schießt wieder in die gleiche Ecke. Macht er auch. Chesney hat sich's auch gedacht, aber der war dann tatsächlich mit der sogenannten Überzeugung eingeschweißt.
Genau. Also schon eher unhaltbar.
Ja, definitiv. Ansonsten ein paar Takeaways, auch nicht nur, weil es Carsten gesagt hat, finde ich, und der ja auch oft ab und an in den letzten Monaten sehr schlecht weggekommen ist. Rabiot, sehr, sehr gut, wie ich finde.
Stimmt, auch auf der dann ungewohnten Position als quasi als defensiver Spielmacher irgendwie so ein bisschen, nachdem Locatelli ausgewechselt werden musste. Ist ja auch eine Ansage von Allegri eigentlich. Ich weiß nicht, ob Arthur jetzt für Brasilien gespielt hat oder so, aber dass er halt erst, der ja eigentlich für diese Position vorgesehen ist, dann erst in der 80. oder so eingewechselt wird. Und aber ja, das hat also sowohl defensiv als auch im Aufbau hat mir Rabiot auch sehr, sehr gut gefallen. Und da weiß man dann wieder, warum sie den eigentlich irgendwann mal geholt haben. Aber das zeigte halt dann eben nur an 2 von 38 Spieltagen.
Und weil er ja eben auch dann in dem Spiel so diese, er hat ja auch diese, ich nenne es jetzt einfach mal Locatelli-Komponente, er hat ja auch dann trotz seiner Größe und Schlagsigkeit eine gewisse Dynamik drin teilweise, ja, finde ich, was diesem ja oft gescholtenen und etwas träge daherkommenden Juve-Mittelfeld, finde ich, gut zu Gesicht gesteht. Genau wie Zakaria, der dann noch einmal diesen Sololauf hat, wo er dann an den Pfosten nagelt, das war auch noch mit dabei, Aluminium. Also deswegen habe ich die Frage vorhin so gestellt, ob sich das Inter verdient hat. Andersrum einfach mal, glaube ich, gesagt, ist hin und her, ob sie es sich verdient haben oder nicht. Es ist ein mehr als glücklicher Erfolg und eine vermeidbare Niederlage aus Juventus-Sicht, würde ich jetzt einfach mal drunter schreiben. So.
Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Also gerade, es muss ja schon in den, weiß nicht, nach 10, 13 Minuten 1-0 stehen. Chiellini, wo Handanovic, der das ein oder andere Mal gerade bei hohen Bällen Unsicherheiten gezeigt hat, irgendwie völlig Wildes macht. Und das, Chiellini weiß selbst wahrscheinlich nicht, wie er den nicht reingemacht hat. Aber nun ja.
Ja, Samir ist auf jeden Fall nicht mehr in dieser, der Torwart holt dir die Meisterschaft-Form, die er auch schon hatte. Das ist teils Age-Shaming oder so, ne? Aber das ist teils auch mit dem Fuß und so nicht mehr ganz so solide.
Genau, ja.
Bedeutet auf jeden Fall eben Juve, ich glaube jetzt, ja okay, theoretisch, ne? Also wenn Milan nicht gewinnen würde, sind es trotzdem nur 7 noch auf Platz 1, aber das war halt so die große Gelegenheit, sich nochmal richtig einzumischen. Ist nicht passiert. Und auf der anderen Seite sind es dann eben auch jetzt auf einmal nur noch 5 auf die Roma.
Stimmt, da ist irgendwie so ein bisschen, die haben ja auch gewonnen gegen Sampdoria, können wir später vielleicht noch was zu sagen, so ein bisschen unbemerkt, die gute Form der Mourinho-Elf. Da haben sie sich rangeschlichen irgendwie, vielleicht kommen sie ja doch in die Top 4.
Und Inter, 63 Punkte, 3 hinter Milan, 3 hinter Napoli und ja, Inter steht ja auch noch bei einer Partie weniger, wie auch immer die dann und wann sie gespielt wird und ob sie gespielt wird und wo die Punkte dann hingehen werden. Gibt es da eigentlich was Neues?
Nee, ne? Ich glaube, das ist jetzt in der letzten Instanz und wird dann halt entschieden werden, dass es jetzt Ende des Monats irgendwann stattfindet. Also das kann's ja nicht bringen, dass dann irgendwie noch geht nicht.
So Mittwoch nach dem letzten Spieltag.
Ja, genau. So. Und dann werden sie dadurch Meister. Das wäre doch schön, oder?
Ja.
Ich finde auf jeden Fall, dass der Sieg für Inter, also dass das Spiel für Inter von vorher eine größere Bedeutung hatte als für Juve. Also für die ist es natürlich für Juve auch scheiße, das zu verlieren, so.
Ja.
Aber hätte Inter verloren, wäre der Schaden sozusagen größer gewesen. Weil man bei Juve ja eh nicht zwingend mehr davon ausgegangen ist, dass sie wirklich noch Meister werden können, auch wenn sie sich rangearbeitet haben. Aber wenn Inter das jetzt verloren hätte, dann wäre die Saison ja für die fast schon durch gewesen. Und die
hätte es auf jeden Fall und hätte es große Diskussionen gegeben.
Ja. Ja,
und andersrum gefragt, ist das jetzt genau so ein Spiel, das einem jetzt wieder einen Push gibt und auf einmal, dann jetzt marschieren sie doch durch?
Möglich. Also dafür, dass die Leistung gibt das nicht her, aber halt dieses, wir wissen, wir können noch gewinnen eigentlich, ne? Das ist mental sicherlich nicht unwichtig.
Es geht weiter gegen Hellas zu Hause, dann bei Spezia und dann eben das Derby-Rückspiel in der Coppa gegen Milan, wo ja das Hinspiel 0-0 ausging. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal, glaube ich, ein ganz entscheidendes Spiel werden. Und bei Inter folgt eine Auswärtspartie bei Cagliari, dann Bologna und dann eben auch Coppa zu Hause gegen die Fiorentina, wo man ja das Hinspiel ganz spät durch ein Eigentor der Florenzer noch gewinnen konnte. Sonst irgendwelche Brandherde bei diesen zwei Vereinen offen, über die wir es noch irgendwie kurz sprechen sollten?
Geht die Baller zu Inter? Was tippst du?
Oh, gut, dass du den Namen nochmal erwähnst, denn auch bezeichnend, dass er mir dann doch jetzt irgendwie bei der Spielanalyse entfallen ist, liegt daran, dass, um es einfach kurz und bündig auf den Punkt zu bringen, zu wenig.
Er hat viel versucht, es ist wenig gelungen.
Ja, reicht mir nicht.
Kann dann deshalb auch verstehen, dass, also natürlich liegt es vor allem daran, dass sie ihm nicht noch mehr Geld bezahlen wollen, dass die Juve-Führung ihm gesagt hat, jetzt auch Carsten Fuß so schön gesagt, er ist nicht mehr Teil des Projekts. Aber ich kann schon verstehen, dass wenn man die Verletzungsanfälligkeit hinzunimmt und dass er es eben wirklich zu selten in diesen großen Spielen bringt, ja, dass man da halt dann nicht um jeden Preis verlängern will. Und ich bin sehr gespannt, wie er dann in einem womöglich neuen Umfeld zurechtkommt und was das mit seinem Potenzial macht. So.
Und geht er zu Inter?
Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Okay. Ich sehe ihn irgendwie nicht aus der Serie A wegwechseln. Höchstens, also weiß nicht, Atletico oder sowas könnte natürlich auch immer sein.
Ja. Mal schauen.
Wir bleiben dran
für euch. Nächstes Thema. Wollen wir ein paar andere Spiele durchgehen oder machen wir es einfach? Komm, lass über Atalanta gegen Napoli sprechen.
Bitte, bitte. Das hast du ja auch sehr intensiv verfolgt.
Ja, war auch eine spannende Partie. Interessant, teils auch irgendwie nicht so ganz greifbar, wie ich finde. Und irgendwie dann doch schlüssig und zu dem passend, was beide Teams gerade so anbieten, würde ich mal sagen. Also wenn ihr es gesehen habt, könnt ihr mir vielleicht folgen. Napoli gewinnt 3-1 bei Atalanta. Napoli war 60 Sekunden anwesend in dieser Partie. Dann hat Atalanta komplett das sogenannte Heft des Handelns übernommen, bis ein gewisser Herr Zanoli sich mal angeschickt hat, der sein Startelfdebüt gefeiert hat, weil ja auch Di Lorenzo erstmal ausfällt. Und Zanoli hat mir super gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Er ist krass gefordert worden, weil Atalanta versucht hat, alles über links zu spielen, also über seine rechte Abwehrseite. Und als er sich dann aber auch mal getraut hat, sich mit nach vorne einzuschalten, was du ja auch bei Di Lorenzo zuletzt so gelobt hast, dass er da Politano unterstützt, spielt einen sehr guten Steckpass auf Dries Mertens, der da reinsticht, sich den Ball gut vorlegt und Juan Musso, der ein sehr, sehr guter Torwart ist, wie ich finde, aber Michi Hofmann, der ja auch Torwart war, der das Spiel als Experte begleitet hat, hat das, finde ich, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, dass er ihn noch ab und an etwas ungestüm findet.
Ja, ist ja auch nicht die erste Situation gewesen, wo er auch in einem großen Spiel, ich glaube, was gegen Inter war es, wo er die rote Karte bekommen hat.
Genau, ja.
Weil er auch zu spät kommt einfach.
Nee, gegen Cagliari war das.
Oh, ja.
Na gut. Das war gegen Cagliari.
Auch ein großes Spiel.
Ja, fast. Ja. Da hat Rossi mal gespielt, habe ich gesehen. Der Ersatztorhüter. Obwohl Sportiello da war. Das ist auch so tatsächlich so einer dieser dritten Torhüter, der da schon ewig im Verein ist und aber insgesamt auf, glaube ich, 4 Einsätze kommt. Und wer hätte es gedacht, 3 davon immer 38. Spieltag, 5 Minuten Einsatzzeit. Das Gnadenbrot. Nee, aber wurde auch erst durch den VAR gecheckt, denn der Schiedsrichter Di Bello hatte da, glaube ich, erst erkannt, dass Musso noch am Ball war. War er nicht. Lorenzo Insigne schweißt ihn aus, ein. Hat sehr, sehr vehement gejubelt und das Napoli-Zeichen auf seiner Brust durch die Gegend gerissen. Also ja, sie sind da. Und Mertens, lustigerweise, ich glaube, als er dann zum Ende des Spiels hatte, Mertens maximal 20 Ballkontakte. Der war sonst überhaupt gar nicht drin.
Stimmt, ja.
Und auch nach dem Tor wieder eigentlich fast nur Atalanta, bis es wieder einen Freistoß gibt. Und auch wieder Insigne einen kurzen Geistesblitz hat, den geil reinchippt und Politano ihn direkt nimmt.
Magic, Politano, also Tor des Spieltags.
Genau, und Politano sonst auch kaum anwesend, aber halt in der Situation auch die Verteidigung Atalantas nicht anwesend. Und es ging eigentlich immer so weiter. Auch aus der Halbzeit rauskommt Napoli ganz kurz da, dann wieder Atalanta, Atalanta, Atalanta. Dann belohnen sie sich endlich mal mit De Roon, der per Kopf trifft, als Koulibaly, finde ich, sehr schläfrig ist. Und Napoli hat gebettelt. Also es war gar keine Entlastung mehr da, überhaupt keine, bis sie einen Konter famos setzen, als auch irgendwie Koulibaly einen guten Ball spielt und dann noch dadurch, dass er mit nach vorne rennt im Lucio-Style, nur ohne Ball, ein Loch aufreißt, sehr clever rübergelegt dann von, wer hat ihn dann rübergelegt?
Lozano.
Lozano hat ihn dann rübergelegt auf Elmas, die bei allen beiden eingewechselt und der, was dann auch das Ende der Kette ist, Elmas schiebt ihn dann auch super cool rein einfach.
Stimmt, ja. Es war einfach alles eiskalt.
Alles eiskalt.
Und was ja auch in den Jahren zuvor häufig dann mal gefehlt hat.
Ja.
Ist jetzt gerade auf jeden Fall eine große Qualität bei denen.
Und das ist das Ding, das kann ich jetzt hier, glaube ich, auch mal, damit es nochmal reproduziert wird und mich die Napoli-Fans noch mehr hassen. Nein, ich glaube, die mögen mich heute, weil sie das Spiel gewonnen haben. Die sind ja auch, kannst du dir vorstellen, dass italienische Fußballfans abergläubisch sind? Meinst du, da ist es schon mal passiert, dass mich Vincenzo Dorta vor einem Napoli-Spiel angerufen hat und gesagt hat, das letzte Mal, bevor wir gespielt haben, habe ich dich angerufen, haben wir gewonnen, deswegen rufe ich dich an, ich wollte nur Hallo sagen.
So. Stark.
Liebe Grüße an dieser Stelle, Vini. Genau, und da habe ich das Ding gesagt, dass Balletti tatsächlich ja in letzter Zeit, wir hatten es ja gesagt, die drehen das Ding gegen Udinese, die spielen da, ist so abgezockt das Ding dann zu Ende irgendwie. Gemeint, das ist fast so zynisch, wie das früher teilweise bei Juve der Fall war.
Trifft das auch. Ja.
Ohne jetzt eigentlich, auch wenn ich es gemacht habe, Napoli und Juve in einem Satz zu erwähnen, aber mehr Kulpa.
Ja, ne? Aber.
Und andererseits, so viel Atalanta auch vom Spiel hatte, muss man eben, wenn man das dann festhält, es sind 19-6 Torschüsse am Ende.
Klassische Atalanta-Quote auf jeden Fall.
Ja, aber von den 19 Torschüssen bei Atalanta kommen nur 3 auch aufs Tor.
Mhm.
Und bei Napoli waren es halt 5 aufs Tor und 3 davon sind drin. Und das, obwohl auch noch ein Osimhen gelb gesperrt gefehlt hat. Und das, finde ich, ist dann eben gerade, und das hat natürlich auch einfach Gründe. Es fehlt ein Zapata. Ich finde, auch wenn Muriel sich da gut rumgetrieben hat, aber du hast keinen Zielspieler gehabt. Es bezeichnet, dass dann halt auch dieses Tor nach einer Halbfeldflanke fällt, wo dann mal De Roon als defensiver Mittelfeldspieler da mit reingeht. Weil sonst haben sie da vorne und gerade in der Spielzeit, wo man einfach auch sagen muss, dass Muriel nicht mehr das hat, was er auch letztes Jahr zum Beispiel hatte, geht dir das halt ab.
Mhm.
Die haben 18 verschiedene Torschützen. Das ist auf der einen Seite, finde ich, eine Qualität, weil da sind wir wie beim Atalanta-Kollektiv. Aber Zapata, obwohl er jetzt schon ewig ausfällt, ist immer noch gemeinsam mit Pajalic der Top-Torjäger mit 9 Treffern. Und klar ist es cool, wenn dann noch 10 andere ein Tor haben, weil du damit das im Kollektiv auffängst. Aber es ist schon eben auch ein Symbol dessen, dass dir so dieser eine Scorer halt komplett abgeht. Und der geht dir auch ab natürlich, weil er verletzt ist, klar. Aber das ist jetzt in dieser entscheidenden Saisonphase ein Riesenproblem für Atalanta.
Es war in den letzten Jahren eigentlich immer so, dass sie ihre, wenn da mal jemand ausgefallen ist, dass sie halt ihre wichtigen Spieler immer sehr gut ersetzt bekommen haben. Aber jetzt in dieser entscheidenden Saisonphase ist ja eben genau das überhaupt nicht gelungen. Und Marc hat das bei Twitter geschrieben, dass es fehlt, also Atalanta fehlt die Durchschlagskraft.
Hm.
Und ja, das ist halt irgendwie spot on. Und natürlich wäre es ganz wichtig, wenn Zapata saß ja auf der Bank heute.
Ja, war wieder im Kader.
Genau, wenn das, ich weiß nicht, ob er jetzt eine Option für Leipzig ist zum Beispiel, aber also es ist unglaublich wichtig, dass der wieder da ist.
Absolut, also heute, glaube ich, war er 0,0 Option, denn auch am Schluss bringt er dann nochmal Cissé und nicht mal für 4 oder 5 Minuten hat er ihn gebracht am Schluss. Ja. Also der saß, glaube ich, tatsächlich eher als Maskottchen auf der Bank. Mhm. So. Ist aber auf jeden Fall so, dass Atalanta dadurch jetzt sogar auf Rang 7 abgerutscht ist. 3 hinter der Roma, 1 hinter Lazio, die vorbeigezogen sind. Ja, Atalanta hat auch noch ein Spiel weniger. Und auf Juve sind es halt 8, ne?
Ja, das ist, ich glaube, wir haben es in einer der letzten Folgen auch schon gesagt, wenn sie wieder in die Champions League wollen, müssen sie halt die Europa League gewinnen.
Ja, aber so wie heute, ohne das Leipziger Spiel gegen Dortmund gesehen zu haben, würde ich tatsächlich jetzt auch mal als Trainer in der Pressekonferenz dieses mir selber die Außenseiterrolle zuschanzen.
Ja, ich glaube, verfolgt das jetzt auch nicht so im Detail, aber ich glaube, Leipzig ist nicht so schlecht drauf.
Hm.
Und haben natürlich auch mit Tedesco einen Trainer, der in der Lage ist, seine Mannschaft auf einen Gegner einzustellen. Es ist auch wieder so, ich habe letztens bei Twitter
geschrieben. Wohin willst du gerade?
Ja, letztens bei Twitter geschrieben, dass ich die Paarung irgendwie spannend finde und auch was da dann im Halbfinale kommen kann. Im Endeffekt werde ich es mir wahrscheinlich trotzdem nicht angucken. Aber ich glaube, es könnte ganz, ganz nettes Spielchen werden.
Gut zusammengefasst. Aber was wolltest du davor mit? Hätte da noch was kommen sollen nach deinem Tedesco-Ding? Oder
nö.
Okay. Und? Das der Vollständigkeit halber, man muss eben halt tatsächlich aufpassen, auch die Fiorentina auch nur noch einen Punkt dahinter. Und dann wäre es halt auf einmal sogar nur noch der 8. Platz.
Genau, und dann bist du vielleicht gar nicht in Europa dabei.
Ja, wenn du nicht sonst noch irgendwas holst. Also jetzt Leipzig, haben wir gesagt, dann bei Sassuolo, dann das Rückspiel gegen Leipzig, dann Hellas, Venezia, Salernitana, dies, das. Aber ja, es sind jetzt die ganz, ganz entscheidenden Wochen für Atalanta. Schauen wir mal kurz, was Napoli zu tun bekommt. Die haben jetzt halt nochmal 2 sehr, sehr interessante Begegnungen, wie ich finde. Empfangen erst die Fiorentina und dann die Roma. Danach dann bei Empoli und wieder zu Hause gegen Sassuolo. Also wenn sie da jetzt irgendwie auch nochmal aus den nächsten 3 Spielen mit, sag ich mal, 7 Punkten rausgehen, bleiben sie auf jeden Fall oben dran.
Also Koulibaly hat gesagt, wenn wir alle Spiele gewinnen, holen wir zu 90% den Scudetto.
Da hat er Glück, dass ich selber super schlecht in Mathe bin, um das jetzt irgendwie gegenzurechnen. Was macht man da? 3-Satz oder Ding?
Keine Ahnung.
So oder so fand es ganz eigentlich, was man drunter schreiben kann bei Atalanta, um nochmal zu denen zurückzukommen, fehlt die Durchschlagskraft. Es ist auch angesichts eben der vielen Verletzungssorgen nicht die beste Elf, die Gasperini aufs Feld schicken kann aktuell.
Das ist eine schöne Überleitung.
Ich glaube, er würde sich wünschen, dass er Folgendes machen könnte.
Squadra Eterna.
Und da ist, wie angekündigt, die Squadra Eterna zu Atalanta. Es ist nicht ganz so viel und ab und an ist es trotzdem schwer gefallen. Ich finde es deswegen, glaube ich, bei dieser Squadra so super spannend, weil es ganz viele Entscheidungen gibt, wo ich sehr gespannt bin, welchen Weg du gewählt hast.
Okay. Ich habe tatsächlich ist die Elf, die ich aufgestellt habe, die ist ernst gemeint, komplett.
Bei mir ist sie auch komplett ernst gemeint, aber ich finde selbst da es gibt, finde ich, auf jeder Position sehr interessante und sehr, sehr gute Spiele.
Ja.
Wo ich dann aber auch, das können wir ja bei Spiele zu Spiele dann durchgehen, auch oft tatsächlich den traditionellen Ansatz gewählt habe, wo es dann auch darum geht, wie lange im Verein, wie viele Spiele, so wenn ich es sagen würde, so in der Kurve oder am Bierstand, so dass wenn ich Atalanta-Fan wäre, dann ist das halt so eine Vereinsikone, ja, nehme ich an, ohne mal in Bergamo gewesen zu sein.
Es gibt diese eine Position in der Viererabwehrkette, wo ich den genau gleichen Gedanken hatte.
Okay, du spielst Viererabwehrkette?
Ja.
Na, ich spiele natürlich das
Gasperini-System.
Gasperini-System. Ja. Wobei er hat ja dann heute auch so manchmal so dieses 3-4-2-1. Bei mir ist es eher ein 3-5-2.
Mhm.
Ja, ja. Wen hast du im Tor?
Massimo Taibi.
Okay, wir spulen nochmal 2 Minuten zurück. Diese Aufstellung ist ernst gemeint.
Ja, natürlich.
Who?
Der war so Anfang des Jahrtausends bei Atalanta am Tor, hat 138 Spiele gemacht. Und ist, glaube ich, entweder kam er oder ist danach zu Manchester United gewechselt. Also schon ein guter Torwart.
Und, okay, ja, jetzt klingelt irgendwas.
Und den habe ich hauptsächlich reingenommen, weil Musso ist noch nicht lange genug im Verein.
Ja.
Und sonst die Torwarte in den letzten Jahren, weiß nicht, ob da unbedingt einer jetzt so viel besser gewesen sein muss. Und
Concili?
und Taibi war der absolute Endgegner im Fußballmanager 2003.
Inwiefern?
Im Textmodus hat er alles rausgeholt. Als Gegner.
Okay. Ah, gut, das ist ein guter Punkt. Ich habe Fabrizio Ferron.
Okay, erzähl mir mehr.
Von 88 bis 96 gespielt bei Atalanta. 292 Einsätze, die meisten eines Torwarts für Atalanta, noch vor Concili, der liegt irgendwie, glaube ich, bei 200. Fabrizio Ferron war unter anderem 1992 Torwart, der erste Torwart in der Serie A, der einen Gegentreffer hinnehmen musste, aus dem Spiel heraus von einem anderen Torwart, Rampulla von Cremonese. 1994 ist er nach einem Zusammenprall oder war er mal 15 Sekunden ohne Herzschlag, wo er dann wiederbelebt hat, weitergespielt.
Krass.
Und er war dann
weitergespielt.
Ich glaube, er hat weitergelebt. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er weitergelebt. So.
Ja, ja.
Er hat auf jeden Fall weitergelebt. So. Denn danach war er noch bei Sampdoria und Inter und war da die Nummer 2 hinter Peruzzi. Und Anfang der Nullerjahre bei Bologna noch das Backup von Pagliuca. Und da dachte ich mir so, ohne den Spielen gesehen zu haben, wenn du in den 90ern, aber da dann und trotzdem so viele Spiele, Serie A, Pipapo, und dann hast du nur Peruzzi und Pagliuca vor dir gehabt und hast fast 300 Spiele für Atalanta gemacht, dann Fabrizio Ferron. Und er ist, glaube ich, gerade entweder bei einem Nachwuchs oder sogar bei der Squadra Torwarttrainer.
Ah, okay, cool.
Ja.
Das sind die Facts.
Das sind die Facts. Und ich glaube, wir verabschieden uns davon, dass wir uns heute auf eine einigen, oder? Wir machen jetzt einfach unser Ding hier.
Ja,
so.
Ja.
Natürlich auch noch auf dem Zettel, weil ich finde, als Torwart mit dem Namen hast du eh schon gewonnen, ist Golini.
Okay, ja, okay. Das ist ein Argument, ja.
Und natürlich aufgrund, das kennst du, oder? Dass Golini ein Rap-Video hat?
Nein.
Künstlername?
Mit Reusten Rente zusammen?
Nee, es ist tatsächlich so, auch im Stadion und Goldketten und wirklich ganz viel Klischee auf Italienisch und auch eins so auf dem Bolzplatz, wo 10 starke, in Anführungszeichen, Jungs hinter ihm stehen, einer Bengalo und so, alles rausgeholt.
Geil.
Titel des Liedes weiß ich nicht ganz genau, aber wenn ihr das euch mal reinziehen wollt, ich glaube, ich habe es musikalisch nicht über die 4 Minuten durchgezogen. Künstlername, Glorious.
Ah, ah.
Yes, ja, nee.
Das hat auch Qualität natürlich.
Absolut. Dann kommen wir in die Abwehr und da sind wir wieder bei den Rekorddingern bei mir. Ich fange mal an, linker Verteidiger ist bei mir Gianpaolo Bellini. Er ist der Rekordspieler Atalantas mit 435 Einsätzen.
Exakt deshalb habe ich ihn auch gewählt.
Und eigene Jugend und von, glaube ich, in die Jugend, also mit 1992 in die Jugend gekommen, durchgehend bis 2016, nur bei Atalanta. So, keine Ahnung,
wenn Captain du den nicht gewesen auch auf jeden Fall.
Ja, wenn du den nicht von ihm ein Trikot holst, von wem dann, ne?
Ja, ja, ist so. Deswegen, gut, du hast Dreierkette, ne? Und da ist er bei dir links hinten.
Ja, genau.
Ja. Ja. Weil, also ich habe mich halt entsprechend dann gegen Robin Gosens entschieden und für ihn.
Okay, ja, Gosens, uns Robin ist bei mir in der Fünfer Mittelfeldkette ganz links, auf jeden Fall.
Das dachte ich mir dann, als du das mit dem System meintest.
Also dann hast du auch Bellini und dann hast du noch drei weitere, deswegen darfst du jetzt einen weitermachen.
Okay, einer der Innenverteidiger ist der aktuelle Kapitän Rafael Toloi.
Ja, bei mir auch. Seit 2015 im Verein, auch ist schon achtmal Nationalmannschaft, stetig gesteigert, finde ich mehr als solider Serie A-Verteidiger. Ja, weiß ich nicht, kommst du nicht dran vorbei auch.
Nö, so. Genau, sehe ich auch so. Und halt auch schon, also echt schon 236 Spiele. Klar, also sind eben auch 7 Jahre, hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm, dass er schon so lange dabei ist.
Ja. Da hätte ich tatsächlich in der Mitte bei mir als Alternative noch Massimo Carrera gehabt.
Okay.
Auch aufgrund des Namens und weil er, glaube ich, viele Spiele gemacht hat. Ich habe nicht mehr dazu aufgeschrieben. Ist schon ein paar Tage her, dass ich mich da mit beschäftigt habe. Whatever. Also bei mir Bellini, Toloi. Wer ist bei dir der Dritte?
Da habe ich den einzigen Spieler in meiner Elf, der 1962-63 mit Atalanta Coppa Italia Sieger geworden ist. Pietro Gardoni. 231 Spiele gemacht. War auch Nationalspieler und kenne ich natürlich jetzt nicht, aber dachte, den einzigen Titel, den sie gewonnen haben, einen aus der Mannschaft muss rein.
Fair enough. Und dann hast du auch noch eine Position offen in der Verteidigung hinten und ich auch eine und da habe ich jetzt 4 Namen untereinander geschrieben.
Oha.
Den einen können wir, glaube ich, direkt streichen, aber nur, weil ich drüber gestolpert bin und auch hat, glaube ich, ein paar Mal Vergangenheit, meine ich auch und einfach nur, um ihn einmal genannt zu haben, Ezequiel Schelotto. Dann habe ich noch Palomino, weil ich ihn sehr gut finde.
Ja.
Dann habe ich noch Marcello, weil er auch so ein geiler alter Haudegen ist. So, der würde, glaube ich, der spielt noch bis 40 in der Kreisliga und so noch mit den Schienbeinschonern, die unten noch diesen Knöchelansatz dran haben. und knallt ich über den Haufen. Ich glaube, gerade immer noch bei Genoa unterwegs, meine ich. Marcello? Kickt, glaube ich, auf jeden Fall noch.
Er kickt bestimmt noch, ja.
Genau. Dann habe ich noch Zappacosta. Zappacosta würde, glaube ich, in der Dreierkette eher nicht hinten spielen.
Glaube ich auch nicht, aber nicht. Den zu nennen auf jeden Fall auch legitim.
Und dann habe ich noch Antonio Percassi.
Okay, Name sagt mir was.
Der ist der aktuelle Präsident von Atalanta.
Aha, deshalb. Ach krass, wann hat der gespielt?
70er ungefähr. Und halt auch Innenverteidiger, deswegen könnte er neben Toloi in der Dreierkette schon spielen. Und ich finde, so, der hat auch auf jeden Fall über 100 Spiele für Atalanta gemacht. Und wenn er halt jetzt sozusagen auch noch Präsident ist, das ist so wieder so der, jo, der geht so, keine Ahnung, wie der Gemeinderat wahrscheinlich dann noch irgendwie danach an den Stand oder so.
Finde ich cool. Würden wir uns einigen, würde ich ihn auch nehmen.
Ja.
Marcello spielt bei Genoa noch tatsächlich, ja.
Ich habe
nachgeguckt.
Wer spielt bei dir recht?
Rechter Verteidiger ist Hans Hartebuhr. Auch schon 182, hat er heute gespielt. Dann wären es 183.
In der Serie A aber, oder? Nicht insgesamt. Pflichtspiele oder Serie A-Spiele?
Ich denke insgesamt.
Ich dachte, es sind sogar schon noch mehr.
Vielleicht auch das, aber na, er war ja auch sehr lange verletzt zwischendurch, ne?
Ja.
Aber ja,
ja, voll.
Geiler Spieler.
Ja. Absolut. Gehen wir ins Mittelfeld, da habe ich schon gesagt, links bei mir, sozusagen, um aufzuschließen, ist bei mir Robin Gosens, weil muss man auch sagen, tatsächlich auch Spielanzahl ist er inzwischen auch ganz oben mit dabei, super viel gespielt, geiler Kicker und klar, ich weiß, der ist zwischendurch vielleicht auch von deutschen Sportmedien zu sehr abgekultet worden, aber er ist ein guter Kicker und hat ein sehr guter Kicker und hat bei Atalanta da jetzt auch eine sehr erfolgreiche Ära mitgeprägt und ist auf der Position, wenn ich in dem System spiele, kommst du nicht an ihm vorbei.
Das stimmt.
Dann habe ich noch 4 im Mittelfeld und du jetzt auch 4, ne? Doch.
Also ich habe 4-2-3-1, wobei die, also zwei Leute aus der offensiven Dreierreihe da auch als Stürmer durchgehen könnten.
Ah, okay, ich verstehe, worauf das hinausläuft. Okay, dann mache ich mal. Da habe ich lange mit mir gerungen auf der Position und ja, der ist in den letzten Jahren nicht mehr so auffällig, aber ich habe ihn jetzt ein, zweimal wieder in ein paar Spielen gesehen, wo ich dachte so, jo, krass, jetzt hast du irgendwie wieder den Drive raus und weiß nicht, ob nur ich ihn unterschätzt habe zwischendurch oder ihn zwischendurch nicht so gut fand, aber Chuck Bonaventura.
Ah, geil, ja. Ja, hat auch immer viel Verletzungsprobleme gehabt und hat halt zur Unzeit bei Milan gespielt. Also wenn er jetzt in 26, 27 in der jetzigen Milan-Mannschaft, das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja.
Das ist auch so ein richtig giftiger. Also wenn der einen guten Tag hat, der ist so zweikampfstark und trotzdem kreativ und fußballerisch on point. Und eben giftig, tatsächlich, finde ich, beschreibt ihn ganz gut.
Ist ein unangenehmer Gegenspieler.
Ja, dann darfst du jetzt weitermachen, ne?
Ich nehme einfach die Doppel-6.
Ja.
Grüße. Derun und Freuler.
Yes. Ja, Freuler hat es bei mir nicht geschafft. Aber Derun ist bei mir auch drin.
Allein fürs Social Media Game. Also ja, wer Martin Derun noch nicht folgt, der macht das bitte jetzt.
Da müsst ihr reinschauen. Seit 2015 auch im Verein, heute sein 253. Pflichtspiel gemacht. Damit hat er jetzt 1 mehr als Papu Gomez und liegt schon auf Rang 8 der Rekordspieler. Ich glaube, der nächste ist irgendwie bei 270, 280. Irgendein Schwede. Kommt gerade nicht auf den Namen.
Würde er auf jeden Fall noch einholen.
Yes. Also das wäre dann tatsächlich bei mir statt Freuler, glaube ich, würde dann eher sozusagen mit Bonaventura so auf der Doppel-6 spielen, weil ich in der Mitte mein Offensiver, der braucht dann ein bisschen Raum nach vorne. Das ist bei mir Cristiano Doni.
Den habe ich da auch. Auf der 10.
Ja, genau. Auf der 10. 98 bis 2003 und dann nochmal von 2006 bis 2012. Also auch da beim letzten Aufstieg 2011 mit dabei gewesen. Meister sind sie da geworden in der zweiten Liga. Hat auch Nationalmannschaft gespielt. 7-mal. Unter anderem auch Einsätze bei der Weltmeisterschaft 2002 gehabt, meine ich mich zu erinnern. Hat 323 Spiele gemacht für Atalanta, 112 Tore. Das ist keine schlechte Quote.
Ja, hat damals auch, also wenn du dem einen Freistoß hingelegt hast, so aus zentraler Position, dann konntest du eigentlich fest damit rechnen, dass der reingegangen ist.
Da ist noch ein anderer Mitspieler hingelaufen, hat gesagt, gefragt, ob er den schießen darf. Ne?
Sicher.
Und welche Quote ich noch viel bemerkenswerter finde, also ich sag nochmal, 323 Spiele, 103 gelbe Karten.
Oha.
Als OM, ne?
Ja.
Und ich würde sagen, mindestens 50 dafür für lamentieren, ohne das jetzt nachweisen zu können. Aber entweder, oder so, hatte zum Beispiel Mikuba Werder auch an so schlechten Tagen, wenn es nicht gelaufen ist, dann so voll unmotiviert nochmal einfach irgendwie, nö, ich laufe nicht hinterher, ich drehe dich einfach um. Also eigentlich so ein schönes Spiel, aber trotzdem halt.
Ja, ist ja auch diese Zeit. Barbares. Ja, auch stimmt. So einer.
Jo, dann fehlt bei mir nur noch einer. Bei dir
Mittelfeld also halt Ja gut, also ich habe halt die beiden Flügel, die kann ich auch im Sturm einfach nennen. Wen hast du rechts?
Roberto Donadoni.
Oh, krass, wann hat der denn da gespielt?
Auf jeden Fall insgesamt 120 Mal Profis bei Atalanta. Hat auch in der Jugend gespielt, tatsächlich, in
Bergamo. Krass, dann muss ich über den rübergeflogen sein.
Wer ist dein rechts? Du kannst dich noch umentscheiden.
Na, Papu Gomez.
Ah, den lässt du rechts spielen?
Ja.
Okay, also ich lasse in diesem 3-5-2, das ich spiele, also jetzt habe ich vorhin drüber gesprochen, dass ihm dieser Zielspieler abgeht, aber ich lasse Papu, also ich habe zwei Stürmer hängende, fluide und machen wir es kurz. Vorne dann noch bei mir Papu Gomez und Iličić.
Ja, das sind meine beiden Außen sozusagen. Natürlich beides nicht die klassischen Außenstürmer, aber ich glaube, das kann man schon, also mit Doni zusammen, die drei als so ein hinter meinem einen Stürmer, da haben die Gegner auch nicht so viel Bock drauf.
Das stimmt, das stimmt. Und ich habe noch drei Namen da stehen, die ich dann eben auch, wenn ich umstellen würde, vielleicht wenn wir hinten liegen und dann die auch nach außen ziehe und die vorne in die Mitte rein werfe. Klar, Zapata habe ich komplett da unterschlagen jetzt. Mhm. Aber sag erstmal du, wer bei dir vorne im Zentrum ist.
Filippo Inzaghi.
Yes, ja, über den bin ich auch gestolpert. Klar, ja, klar. Das ist natürlich nicht, den verbindet man nicht mit Atalanta.
Nee, war aber seine Durchbruchssaison.
Das ist richtig. Und eigentlich, wenn du den Namen da, also als ich ihn gelesen habe, habe ich eigentlich auch gemeint, du kannst eigentlich, also in dem Moment, wo du den nicht reinschreibst, machst du eigentlich einen Fehler. Aber ja, wie gesagt. Und dann habe ich noch als Alternativen, die auf jeden Fall auch reinkommen müssen, Pazzini.
Ja.
Fand ich richtig geil immer. Und Lucarelli. Auch bei Atalanta gespielt.
Ach, der hat überall gespielt. Ich hab auch noch ein paar Alternativen aufgeschrieben.
Das ist Kampala jetzt einfach.
Ja, wird jetzt gedroppt wie bei Sorpresa. Gaetano Scirea, natürlich die große Juve-Legende, Libero in den 70ern, ist aber bei Atalanta in der Jugend gewesen. Paulo Montero, auch bevor er zu Juve gegangen ist, bei Atalanta. Gosens natürlich, dann den Brasilianer Alemão. War der Weltmeister 94? Kann sein. Ricardo Montolivo, Atalanta Jugend.
Oh ja.
Kessier, auch wenn er nur eine Saison da war.
Wenn Deutschland gegen Italien gespielt hat, da wurde nicht drüber geredet, dass Montolivo eine deutsche.
Nein.
Der Deutsch spricht, oder?
Das war beim ZDF. Das habe ich mir selbst recherchieren müssen.
Ja.
Kiel.
Echt?
Ja.
Ach, guck, siehst du,
ist ja geboren da, glaube ich.
Ah, okay.
Ja. Siehst du, jetzt haben wir doch wieder darüber geredet.
Ja, cool.
Dann natürlich für seinen einen Einsatz und 4 Jahre unter Vertrag oder so, Costinha, die Geschichte hatten wir irgendwie letztens auch mal. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das war, bei der portugiesischen Elf.
Ja, genau, ja.
Ein Name für Cetina, Grüße gehen raus, Ferreira Pinto.
Hm.
Auch 152. Und er spielt mit 42 immer noch in irgendeiner Amateurliga Fußball, habe ich gelesen. Zapata natürlich, dann Maurizio Ganz.
Ja,
bin 114 Spiele, 49 Tore, also auch geile Quote.
Ja.
Muriel kann man auch mittlerweile schon nennen.
Ja.
Einen für den Faktor, Nicola Ventola.
Ja.
Mit den traurigen Augen. Christian Vieri hat seine Karriere bei Atalanta beendet. Hermann Dennis. 158 Spiele, 56 Tore, auch mega geiler Stürmer. Und dann ein paar, die weniger Spiele gemacht haben, aber eigentlich super sind. Simone Inzaghi hat auch noch bei Atalanta gespielt. Ein Jahr zum Karriereende hin, wo er mal nicht bei Lazio war. Verliehen, glaube ich. Oder ist also danach zu Lazio zurückgekehrt. Javier Chivanton hat 12 Spiele für Atalanta gemacht. Und Daniel Osvaldo 3.
Auch gesehen. Also ich habe nicht in jeder Position, aber ab und an ist man ja dann versucht, so bis nach hinten zu klicken.
Ja, genau.
Kommt da noch einer? Kommt da noch irgendein richtiges Schmankerl? Ja, schön. Aber auch wenn es jetzt halt tatsächlich ist, irgendwie, ich habe erst gedacht, Atalanta hat man da genug, aber coole Geschichten. Und man verliert sich ja dann auch, genauso wie ich da, glaube ich, irgendwie fast eine halbe Stunde dann irgendwie über den Torwart Fabrizio Ferron irgendwelche Geschichten gelesen habe. Und dann nimmt man da doch immer irgendwie doch was mit.
Genau.
Ich hoffe, euch ging es jetzt genauso und das hat euch erheitert oder etwas gebracht oder Spaß gemacht oder wie auch immer, habt ihr was zum Erzählen. Und jetzt kommt gleich der Jingle und während der Jingle läuft, geht ihr mal kurz in euch und überlegt euch, was euch bis jetzt davon abgehalten hat, die von uns eingeforderte Atalanta Squadra Eterna uns zu schicken. Und dann macht es jetzt bitte.
So sieht's aus.
Quadra Eterna.
Jo, also zwei Schwerpunkte sozusagen jetzt wieder gehabt in dieser Sendung, aber lass uns einfach auch noch der Chronistenpflicht halber den noch nicht ganz vollständigen 31. Spieltag kurz absummieren. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Spezia gewinnt durch ein Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit 1-0 gegen Venezia. Unfassbar bitter natürlich für den Aufsteiger. Und Spezia macht einen Riesenschritt damit. Es ist vor dem noch zu spielenden Spiel von Genua aktuell 10 Punkte vor einem Abstiegsrang. Das ist tatsächlich, glaube ich, schon die halbe Miete Thiago Motta.
Sind so gut wie durch, habe ich mir auch notiert.
Vorhin schon einmal kurz angesprochen, dass Lazio sich da auch wieder oben ran gewanzt hat. Das liegt auch unter anderem daran, dass sie 2-1 gegen Sassuolo gewonnen haben. Tore durch Lazzari und SMS.
Sarri hat, also sag noch kurz den Sassuolo-Torschützen.
Traoré.
Genau. Sarri hat gesagt, dass sie sich geschämt haben für die Leistung gegen die Roma und dass dann jetzt entsprechend die Reaktion darauf war und er zufrieden damit ist. Kann er, glaube ich, auch sein.
Ich weiß jetzt nicht, ob für den hartgesottenen Lazio-Fan ein 2-1 gegen Sassuolo mit Derby-Klatsche in dem Stile, wie sie sich da aufgeboten haben, wieder gut macht. Aber ja, es war auf jeden Fall 3 Punkte, die tatsächlich sportlich gesehen gar nicht mal so unwichtig waren.
Und SMS, 9. Saisontor, 9 Assists hat er auch. Also der geht auf jeden Fall auf die Double-Doubles, nennt man das so beim Basketball.
Nee, das Double-Double, ja. Triple-Double ist dann, wenn er noch was... Also noch 10 gelbe Karten am Bund, was
auch immer. Ja, genau. Nur 2017-18 war mit 12 Toren in einer Saison mal noch erfolgreicher. Also da empfiehlt sich vielleicht jemand doch noch für einen Transfer im Sommer. Vielleicht passiert es ja mal jetzt irgendwann. Sein Vertrag läuft ja 2023 aus.
Ja, Lotito will wahrscheinlich immer noch 100 Millionen trotzdem.
Ich glaube auch.
So, Salernitana verabschiedet sich dann langsam jetzt aber mal wirklich in die Serie B, verliert 0-1 gegen Torino. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass das Torino, das, was wir auch gesagt haben, so ein Dreckspiel gewonnen hat.
Stimmt, ja. Elfmeter,
aber Belotti. Genau, wenn man hinschaut, das ist halt ein Elfmeter. Ich weiß nicht, ob man sich das nochmal in Real Life geben muss über 90 Minuten. Die Fiorentina, haben wir gesagt, auch dran an Atalanta jetzt, liegt daran, dass sie 1-0 durch den Treffer von Gonzalez gegen Empoli gewonnen haben. Empoli, glaube ich, auch eine ganze Zeit lang in Unterzahl dann gespielt am Ende noch. Und kann ja, wie wir es schon das ein oder andere Mal gesagt haben, sehr froh darüber sein, schon so viele Punkte gesammelt zu haben. Und die Fiorentina machen wir vielleicht auch irgendwo einen Schwerpunkt. Also wenn sie da oben noch wirklich, also Italiano.
Es war die richtige Trainerverpflichtung. Gut, dass das mit Gattuso nicht geklappt hat.
Absolut, das glaube ich auch.
Was sagen wir zum Wappen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, du hast so geschrieben, dass es dann. Ich habe im ersten Moment gedacht, oh Gott, und dann als du gelesen hast, ja, irgendwie passt schon wieder. Es ist tatsächlich so Nintendo-Style irgendwie. Ja, so das dann irgendwie. In dem Stil mir auf der Hauswand sprayen lassen, ja. Aber ob ich möchte, dass das Wappen ist, das auf dem Trikot getragen wird, bin ich zu sehr tatsächlich traditionalistisch veranlagt bei solchen Sachen.
Ich finde aber, dass sie, also im Gegensatz zu Juve und auch Inter, ist es ja trotzdem noch an der Tradition dran.
Das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob man der Lilie eckig machen muss, so, ne?
Ja.
So.
Also ich find's wirklich nicht so schlimm.
Ja, genau. Whatever. Ich habe ja das Trikot schon, wo die Lilie noch rund ist. So wie sie auch in der Natur wächst.
Richtig.
So. Ein weiteres Team, das sich endgültig aus dem Abstiegskampf verabschiedet hat, und zwar fulminant, ist Udinese Calcio.
In der Tat.
Knallt einfach mal Cagliari mit 5-1 weg. Unter anderem Beto da mit einem Dreierpack und Cagliari damit, sollte Genua was gegen Hellas reißen. Okay, Cagliari war die ganze Zeit im Geschäft, aber Genua wäre dann auf einmal wieder richtig im Geschäft.
Und ja, Cagliari ist dadurch nach dem Zwischenhoch, wo wir sie ja gelobt haben, die sind richtig dick drin. Und ich würde nicht ausschließen, dass es dann nochmal einen Trainerwechsel gibt. Ohne dass das jetzt irgendwie in den Medien schon gedroppt worden wäre. Aber ja, also wie gesagt, nachdem sie zwischendurch kämpferisch dann auch mal richtig gut unterwegs waren und so, bricht da gerade wieder alles auseinander gefühlt.
Okay, vielleicht lest ihr morgen bei Fabrizio Romano. According to Marius Seuke, there will be a sack in Cagliari. Weiterhin dick im Geschäft, jetzt auch wieder irgendwie, kommen halt nicht so richtig raus, ist der andere Club aus Genua, Samp verliert zu Hause 0-1 gegen die Roma, haben wir schon angesprochen, die Roma da klamm heimlich wieder oben sogar in Champions League Reichweite. Mkhitaryan hat das Siegtor erzielt und das war's dann auch schon. Wie gesagt, die Partien Hellas Verona gegen Genua und Milan Bologna noch ausstehend.
Eine Sache, sagen wir mal, bei der Roma kurz erwähnen. Es deutet im Moment relativ viel darauf hin, dass Nicolò Zaniolo im Sommer wechseln könnte.
Wohin?
Zu Juve. Ah. Dann als Dybala-Nachfolger. Mourinho ist im Moment nicht so begeistert von ihm und hat das auf einer Pressekonferenz auch zwischen den Zeilen gesagt, dass er wie genervt er vor allem von Zaniolos Beratungsteam ist. Das ist dann ja auch wieder, wir haben gerade wieder bei seiner Mutter, was wir irgendwie letztens erwähnt hatten.
Ah ja, okay, richtig.
Auf Englisch habe ich es nur übersetzt. Nicolo came back from the national team on Thursday with a flexor problem and didn't train. He says he's not available and there is no story. If you want to know more, call his entourage, hoping they tell you the truth.
Ja, okay. Das ist so zwischen den Zeilen, aber im Kursiv.
Ja, genau. Mal sehen, man fordert wohl aktuell 70 Millionen Euro Ablöse. Ich glaube nicht, dass Juve das bezahlt. Und, aber positiv, der Chirurg von Leonardo Spinazzola hat angedeutet, dass es in dieser Saison noch ein Comeback geben könnte.
Oh, okay.
Endlich.
Gut. Ja. Ja, das wäre wünschenswert auf jeden Fall. Das wäre wünschenswert und kann sich ja dann auch im Winter ausruhen, denn bei der WM muss er nicht kicken. Damit haben wir das einmal jetzt kurz in einem Halbsatz erwähnt.
Und, ja, müssen wir dazu erwähnen, dass er von Francesco eine Frage kam, ob wir mal einen Schwerpunkt zum Thema Standpunkt der Liga machen wollen. Wie viel Reformbedarf hat der italienische Fußball oder die Serie A speziell? Ist es im Moment übertriebene Panik oder ist es ein endlich verstandener Weckruf? Wäre ja was, worüber wir mit dem Kollegen Jörg Seiselberg gerne sprechen könnten, oder? Irgendwann?
Das können wir gerne mal machen. Also generell gerne mal wieder mit Jörg sprechen. Ja. Ich bin bei solchen Reformdingern oder bei so Sachen auch, das ist immer, das in Deutschland ist das doch auch immer. Klar, dann irgendwie, dann gewinnt man Bayern wieder die Champions League, dann zwischendurch, dann sind wir wieder zwei im Finale gewesen, dann ist wieder 5 Jahre irgendwie alle im Viertelfinale raus, weil du halt irgendwie bei K.O. spielen kannst, halt mal passieren, dass du ausscheidest und auf einmal ist wieder die komplette Fußballnation kaputt und
es kommt natürlich immer gleich die große Kelle wird rausgeholt.
Ja, that's the point, the whole point in Sachen sportmediale Berichterstattung. Machen wir zumindest heute nicht mit, aber man kann durchaus mal die Frage aufwerfen, ob es dann nicht doch noch ein Comeback von Mario gibt im Tippspiel, der inzwischen, also Comeback ist nicht in Sachen irgendwie oben angreifen, der aber inzwischen nur noch sage und schreibe 9 Punkte hinter dem verehrten Herrn Marius rangiert.
Ja.
Ist dir das bewusst?
Ich habe das tatsächlich vorhin nachgeguckt, ja.
Sehr gut. Also habe ich dich jetzt nicht irgendwie noch auf dem falschen Fuß erwischt
und schlecht schlafen. Aber nee. Nee, die Schmach, über die habe ich mir schon vor einer Stunde Gedanken gemacht.
Okay. Sehr gut. Es bleibt zu erwähnen auf jeden Fall, dass Moritz mit hervorragenden 18 Punkten bei noch 2 ausstehenden Partien sich krass abgesetzt hat von No Pirlo, No Party, der einfach mal 5-mal 1-1 getippt hat und bei allen fünf 1-1 Tipps daneben lag und deswegen nur 8 Zähler gesammelt hat.
Ärgerlich.
Und deswegen Moritz jetzt 13 Zähler enteilt und auf Rang 3 Marek Hamšík schon mehr als eine IO-Länge entfernt. Dann nochmal in Scudetto-Rennen beim Kickspiel-Tippspiel einzugreifen. Gut, ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich irgendwann endgültig das sprachliche Feuerwerk für heute verballert und möchte euch, so denn zumindest von mir nichts mehr verlangt wird, von deiner Seite aus, schon mal aus meiner Richtung, euch eine wunderbar friedliche und gesunde Woche wünschen und hoffe, ihr lasst uns, wenn es euch gefallen hat und ihr das noch nicht getan habt, einen Daumen hoch, 5 Sterne oder einfach mal auch eine schriftliche Bewertung wieder da, wo ihr gerne irgendwo Feedback da lasst. Ansonsten wisst ihr auch, dass das DM-Postfach über die diversen Kanäle offen steht und der Hashtag darf auch gerne genutzt werden. Außerdem schickt uns gefälligst eure Squadra Eterna zu Bergamo und schreibt direkt dazu, welche Top 11 ihr als nächstes haben möchtet. Weil das irgendwie, ich muss schon sagen, dass das nicht nur aufgrund des Jingles immer sehr viel Freude mir bereitet. Und am besten ist es dann tatsächlich, wenn dann auch der Vorschlag von extern kommt. Mhm. So, und jetzt darfst du.
Dem habe ich nicht so viel hinzuzufügen. Noch eine newsmäßige Sache quasi. Einmal gute Besserung raus an Sinisa Mihailovic.
Ja.
Der Krebs ist wieder da. Hoffen, dass, keine Ahnung, dass das so glimpflich verläuft, in Anführungszeichen, wie beim ersten Mal. Bleibt ihr gesund. Wir hören uns nächste Woche.
Viel Spaß beim Seminar. Ciao.
Danke. Viel Spaß beim Seminar. Ciao.
Fums.